Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive heute. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt der kooperativen Multifunktionshäuser in Österreich.
Spannendes Thema.
Ja, total. Stellt euch vor, innovative Gebäude in ländlichen Gemeinden, die nicht nur als Treffpunkt dienen, sondern auch wichtige Dienstleistungen anbieten.
Quasi so eine Art alles unter einem Dach Lösung, die das Leben in ländlichen Regionen einfacher und attraktiver macht.
Genau. Klingt vielversprechend, oder? Und wisst ihr was? Es gibt tatsächlich einen Leitfaden, der Schritt für Schritt erklärt, wie man solche Multifunktionshäuser realisieren kann.
Ach was. Und wer hat den herausgegeben?
Das österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Der Titel: Leitfaden kooperative Multifunktionshäuser. Klingt erstmal trocken, aber dahinter steckt eine Menge Potenzial.
Das klingt wirklich interessant. Aber bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, vielleicht sollten wir erstmal klären, warum brauchen wir überhaupt solche Multifunktionshäuser in Österreich? Was sind denn die Herausforderungen, die ländliche Gemeinden da so haben?
Gute Frage. Da gibt es tatsächlich einige. Schrumpfende Bevölkerungszahlen zum Beispiel.
Ja, das kenne ich. Viele junge Menschen ziehen in die Städte, weil sie dort bessere Jobchancen und ein vielfältigeres Freizeitangebot sehen.
Genau. Und dann natürlich der Wegfall wichtiger Dienstleistungen. Immer mehr Geschäfte, Banken und Postfilialen schließen, weil es sich wirtschaftlich einfach nicht mehr lohnt.
Das macht das Leben in ländlichen Regionen natürlich nicht gerade einfacher, besonders für ältere Menschen oder Familien mit Kindern.
Stimmt. Und dann kommt noch hinzu, dass die sozialen Kontakte oft zu kurz kommen.
Ja, die Dorfgemeinschaft ist nicht mehr das, was sie mal war.
Und genau hier setzen die kooperativen Multifunktionshäuser an. Sie bieten eine vielversprechende Lösung für all diese Probleme.
Klingt vielversprechend. Aber was macht diese Multifunktionshäuser so besonders? Sind das einfach nur Gebäude mit verschiedenen Angeboten unter einem Dach, sowie ein Gemeindezentrum mit Bibliothek und Veranstaltungssaal?
Nein, es geht um viel mehr als nur um ein Gebäude. Der entscheidende Unterschied ist die starke Einbindung der Gemeinschaft.
Aha, interessant.
Die Bürgerinnen und Bürger sind von Anfang an in den Prozess eingebunden, von der Planung über die Finanzierung bis hin zum Betrieb. Es ist also kein Projekt, das von oben herab diktiert wird, sondern eines, das von unten wächst und von der Gemeinschaft getragen wird.
Klingt ja fast ein bisschen revolutionär, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Ansatz viel mehr Akzeptanz und Identifikation schafft, als ein Projekt, das einfach von außen an die Gemeinde herangetragen wird.
Genau. Und der Leitfaden beschreibt ganz konkret, wie man diesen partizipativen Prozess gestalten kann. In 6 Schritten, um genau zu sein.
6 Schritte bis zum eigenen Multifunktionshaus. Klingt machbar. Erzählen Sie mal, wie fängt das Ganze denn an?
Ja, mit einer Vision natürlich.
Klar, ohne Vision geht gar nichts.
Eine kleine Gruppe von engagierten Menschen. Man könnte sie sich wie eine Gruppe von Freundinnen und Freunden vorstellen, kommt zusammen und entwickelt eine Vision für die Zukunft ihrer Gemeinde.
So eine Art Brainstorming-Session für die Zukunft des Dorfes. Und was steht da so auf der Agenda?
Ganz einfache Fragen. Was fehlt uns? Was wünschen wir uns? Was würde unser Leben hier verbessern?
Okay, das klingt nach einem guten Start. Aber wie kommt diese Vision jetzt unter die Leute? Man kann ja nicht erwarten, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner automatisch begeistert sind.
Stimmt. Und deswegen geht es im 2. Schritt darum, die breitere Bevölkerung mit ins Boot zu holen.
Das heißt, Informationsveranstaltungen, Bürgerversammlungen, Online-Umfragen.
Genau. Es ist wichtig, die Menschen nicht nur zu informieren, sondern sie aktiv in den Prozess einzubinden. Sie sollen nicht nur Betroffene sein, sondern zu Beteiligten werden, die ihre Gemeinde aktiv mitgestalten.
Das klingt nach einer großen Herausforderung. Wie schafft man es, die Leute wirklich zu motivieren und für so ein Projekt zu begeistern?
Offene und transparente Kommunikation ist der Schlüssel. Man muss den Menschen klar machen. Es geht um eure Zukunft, um die Zukunft eurer Gemeinde.
Das heißt, klar kommunizieren, was die Vorteile eines Multifunktionshauses sind, aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen.
Genau. Und man muss den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Denn am Ende soll ja ein Haus entstehen, das wirklich den Bedürfnissen der Menschen vor Ort entspricht.
So weit, so gut. Angenommen, die Vision steht, die Menschen sind Feuer und Flamme, wie geht es dann weiter?
Dann geht es ans Eingemachte. Im 3. Schritt geht es um ganz praktische Fragen. Wo soll das Multifunktionshaus entstehen? Welches Gebäude eignet sich am besten?
Ah, da kommt dann die Architektur ins Spiel.
Absolut. Barrierefreiheit, gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und natürlich die Integration in die bestehende Infrastruktur. All diese Aspekte müssen berücksichtigt werden.
Klingt nach jeder Menge Detailarbeit. Aber da kommen wahrscheinlich auch die Architektinnen und Architekten ins Spiel, oder?
Natürlich. Aber es ist wichtig, dass die Gemeinde von Anfang an ihre Wünsche und Bedürfnisse klar formuliert, damit das Gebäude am Ende auch wirklich den Anforderungen der Menschen vor Ort entspricht.
Sprich, die Architektinnen und Architekten sollten nicht im stillen Kämmerlein planen, sondern eng mit der Gemeinde zusammenarbeiten.
Genau. Es geht ja nicht nur um ein schönes Gebäude, sondern um ein Haus, das den Menschen dient und die Gemeinschaft stärkt.
Das klingt nach einem spannenden Prozess. Aber jetzt mal, Hand aufs Herz. Wie realistisch ist es denn, dass so ein Projekt in einer kleinen Gemeinde wirklich umgesetzt werden kann?
Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und die Antwort lautet, es ist durchaus realistisch. Denn es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, die die Finanzierung solcher Projekte erleichtern.
Aha, Fördermittel. Da bin ich natürlich neugierig.
Aber das ist ein Thema für unseren nächsten Deep Dive.
Okay, ich bin gespannt. Also Fördermittel, das klingt vielversprechend. Aber da gibt es doch bestimmt auch einen Haken, oder?
Naja, ganz ohne Regeln geht es natürlich nicht. Stichwort EU-Beihilfenrecht.
Ach ja, das EU-Beihilfenrecht, das ist ja immer so ein Thema.
Ja, aber keine Sorge, es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht klingt.
Yeah.
Vereinfacht gesagt, geht es beim EU-Beihilfenrecht darum, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Okay, Wettbewerbsverzerrungen, verstehe.
Wenn also öffentliche Gelder in ein Projekt fließen, das auch wirtschaftliche Aktivitäten beinhaltet, so wie das bei Multifunktionshäusern oft der Fall ist, dann muss sichergestellt sein, dass Private-Unternehmen dadurch nicht benachteiligt werden.
Hm, ja, das macht Sinn. Aber wie stellt man das dann konkret sicher?
Ganz einfach. Durch faire Spielregeln. Zum Beispiel durch eine offene und transparente Ausschreibung des Betriebs.
Das heißt, jeder, der Interesse hat, ein Café oder einen Laden im Multifunktionshaus zu betreiben, kann sich bewerben und es wird dann der beste Bewerber ausgewählt.
Genau. Und natürlich müssen auch marktkonforme Preise für die Nutzung der Räumlichkeiten verlangt werden. Sonst würde das ja die Konkurrenz verzerren.
Stimmt. Aber angenommen, es gibt keine privaten Anbieter für eine bestimmte Dienstleistung in der Gemeinde. Dann kann man doch nicht einfach einen privaten Betreiber aus dem Hut zaubern, nur um die EU-Beihilfenregeln zu erfüllen, oder?
Natürlich nicht.
Mhm.
Dafür gibt es ja die sogenannte De Minimis-Regelung.
De Minimis-Regelung, ja, die habe ich schon mal gehört. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das ist.
Die De Minimis-Regelung besagt, vereinfacht gesagt, dass Beihilfen bis zu einem bestimmten Betrag nicht als staatliche Beihilfen gelten und somit keine Genehmigung der EU-Kommission benötigen.
Ah, okay, also eine Art Freibetrag für kleine Förderungen.
So kann man das sagen. Das erleichtert die Finanzierung von kleinen Projekten natürlich enorm.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Aber mal abgesehen von der Finanzierung, was sind denn die größten Herausforderungen, denen Gemeinden bei der Umsetzung eines Multifunktionshausprojekts begegnen?
Puh, da gibt es sicherlich einige. Eine der größten Herausforderungen ist die Koordination der verschiedenen Akteure.
Klar, da sind ja viele verschiedene Interessen im Spiel.
Genau. Die Gemeinde, die Bürgerinnen und Bürger, die Vereine, die Unternehmen, die Förderstellen, alle müssen an einem Strang ziehen, damit das Projekt ein Erfolg wird.
Das klingt nach einer Menge Arbeit und Abstimmungsbedarf.
Absolut. Aber es ist machbar, wenn man von Anfang an auf transparente Kommunikation und eine klare Aufgabenverteilung setzt. Und natürlich braucht es auch eine gute Portion Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Aber wenn es gelingt, die Menschen für das Projekt zu begeistern und sie aktiv einzubinden, dann kann so ein Multifunktionshaus ja wirklich zu einem echten Herzstück der Gemeinde werden.
Ja. Und genau das ist ja auch der Sinn der Sache. Ein lebendiges Zentrum zu schaffen, das den Menschen dient, das die Gemeinschaft stärkt, das die Lebensqualität in der Gemeinde verbessert.
Das klingt nach einer tollen Vision. Aber jetzt bin ich natürlich neugierig. Was kann man in so einem Multifunktionshaus eigentlich alles machen?
Tja, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Der Leitfaden nennt verschiedene Typen von Multifunktionshäusern, je nachdem, welche Schwerpunkte gesetzt werden.
Typen von Multifunktionshäusern. Erzählen Sie mehr.
Zum Beispiel gibt es Häuser mit dem Schwerpunkt auf Begegnung und sozialem Austausch. Quasi so eine Art Dorfplatz 2.0, wo man sich ungezwungen treffen kann, neue Leute kennenlernt, gemeinsam Feste feiert oder kulturelle Veranstaltungen besucht.
Das klingt gemütlich. Und welche Typen gibt es noch?
Dann gibt es Häuser mit dem Schwerpunkt auf Nahversorgung. Das ist besonders in ländlichen Regionen wichtig, wo immer mehr Geschäfte schließen.
Ah, ja, das kenne ich. Da muss man dann für jeden Einkauf in die nächste Stadt fahren.
Genau. In so einem Nahversorgungszentrum könnte man dann alle wichtigen Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen. Lebensmittel, Drogerieartikel, vielleicht sogar eine kleine Bäckerei oder Metzgerei, alles unter einem Dach.
Das klingt praktisch. Und es würde die lokale Wirtschaft stärken, wenn die Leute im Dorf einkaufen können.
Stimmt. Dann gibt es noch Coworking Spaces, also flexible Arbeitsplätze, die von verschiedenen Menschen genutzt werden können.
Coworking Spaces sind ja gerade total im Trend.
Ja, besonders in Zeiten von Homeoffice und Digitalisierung. Und so ein Coworking Space in einem Multifunktionshaus bietet ja auch die Möglichkeit, die sozialen Kontakte zu pflegen und sich mit anderen auszutauschen, die vielleicht im gleichen Bereich arbeiten.
Klingt nach einer guten Alternative zum einsamen Arbeiten im Homeoffice.
Und schließlich gibt es noch Multifunktionshäuser mit dem Schwerpunkt Gesundheit.
Ah, interessant.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Zum Beispiel ein Haus mit einem Arzt, einer Physiotherapiepraxis, vielleicht einem Fitnessstudio oder Angeboten für Gesundheitsvorsorge.
Gerade in ländlichen Regionen, wo die medizinische Versorgung oft schwieriger ist, wäre das eine tolle Sache.
Absolut. Und natürlich können die verschiedenen Typen auch miteinander kombiniert werden. So kann ein Multifunktionshaus entstehen, das wirklich ein breites Spektrum an Bedürfnissen abdeckt.
Klingt, als gäbe es da viele Möglichkeiten. Aber wer entscheidet denn letztendlich darüber, welche Angebote in einem Multifunktionshaus realisiert werden?
Die Gemeinde natürlich. Aber, und das ist ganz wichtig in enger Absprache mit den Bürgerinnen und Bürgern, es geht ja darum, ein Haus zu schaffen, das den Bedürfnissen der Menschen vor Ort entspricht.
Sprich, es sollte ein Angebot geben, das sowohl die Bedürfnisse der älteren Generation als auch die der jüngeren Generation abdeckt.
Genau. Und natürlich auch die Bedürfnisse von Familien, von Menschen mit Behinderungen, von Zugewanderten, kurz gesagt, von allen, die in der Gemeinde leben.
Es klingt nach einer echten Herausforderung. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Prozess auch unglaublich bereichernd sein kann, wenn man es schafft, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen.
Absolut. Es ist ein Prozess, der viel Kommunikation und Kompromissbereitschaft erfordert. Aber am Ende steht ein Haus, das wirklich von der Gemeinschaft getragen wird und das den Charakter der Gemeinde widerspiegelt.
Das klingt nach einer tollen Vision. Aber wie sieht es denn mit der Trägerschaft aus? Wer ist eigentlich verantwortlich für den Betrieb eines Multifunktionshauses?
Tja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel einen Verein gründen.
Mein Verein. Klingt erstmal naheliegend, aber passt das denn auch zu so einem komplexen Projekt wie einem Multifunktionshaus?
Auf jeden Fall. Vereine sind ideal, wenn es darum geht, viele Menschen einzubinden und Spenden oder Fördermittel einzuwerben, besonders wenn der Verein als gemeinnützig anerkannt ist. Das macht natürlich Sinn. Aber Vereine dürfen ja keine Gewinne an ihre Mitglieder ausschütten, oder?
Stimmt. Das heißt, alle Einnahmen, die das Multifunktionshaus erwirtschaftet, müssen wieder in den Betrieb des Hauses fließen.
Okay, verstehe. Aber angenommen, das Projekt ist wirtschaftlich erfolgreich, wäre es denn nicht sinnvoll, die Gewinne auch an die Menschen auszuschütten, die sich engagiert haben?
Da kommen wir zu einer anderen Trägerform der Genossenschaft.
Aha, die Genossenschaft? Die kenne ich ja eher aus dem Bereich der Landwirtschaft oder des Wohnens.
Ja, aber Genossenschaften eignen sich auch hervorragend für Multifunktionshäuser.
Was sind die Vorteile?
Eine Genossenschaft verbindet wirtschaftliches Handeln mit demokratischer Mitbestimmung. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Unabhängig von seiner Einlage. Und die Genossenschaft darf auch Gewinne an ihre Mitglieder ausschütten.
Das klingt nach einem Modell, das gut zum gemeinschaftlichen Ansatz der Multifunktionshäuser passt.
Absolut. Und die Genossenschaft haftet nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen, was das finanzielle Risiko für die einzelnen Mitglieder begrenzt.
Okay, Genossenschaft klingt also schon mal vielversprechend. Gibt es noch andere Optionen, die wir erwähnen sollten?
Ja, für größere Projekte mit höherem Investitionsvolumen kann auch die GmbH eine geeignete Trägerform sein.
GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die kenne ich ja aus der Wirtschaft.
Genau. Die GmbH bietet eine klare Trennung zwischen Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen der Gesellschafter und haftet somit nur mit ihrer Einlage.
Das klingt nach einer sicheren Variante. Aber wahrscheinlich ist die GmbH auch mit mehr bürokratischem Aufwand verbunden.
Das stimmt. Sowohl die Gründung als auch der laufende Betrieb einer GmbH sind komplexer und erfordern in der Regel professionelle Unterstützung.
Verstehe. Sie haben vorhin auch noch kurz Personengesellschaften erwähnt. Mhm. Spielen die bei Multifunktionshäusern auch eine Rolle?
Ja, es gibt auch Multifunktionshäuser, die als OG, KG oder GmbH und Co-KG organisiert sind. Diese Gesellschaftsformen sind allerdings recht komplex und sollten nur in Erwägung gezogen werden, wenn man sich der steuerlichen und rechtlichen Besonderheiten bewusst ist.
Also eher was für Profis. Das heißt, in den meisten Fällen ist man mit einem Verein oder einer Genossenschaft gut beraten.
Genau. Letztlich hängt die optimale Trägerform natürlich von den konkreten Gegebenheiten des Projekts ab. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Formen sorgfältig abzuwägen und die Entscheidung gemeinsam mit Experten zu treffen.
Sie haben ja bereits erwähnt, dass es verschiedene Förderprogramme gibt, die die Finanzierung von Multifunktionshäusern erleichtern. Aber wir haben auch schon über das EU-Beihilfenrecht gesprochen. Wie passt das zusammen?
Das EU-Beihilfenrecht ist immer dann relevant, wenn öffentliche Gelder in ein Projekt fließen, das auch wirtschaftliche Aktivitäten umfasst, wie es bei Multifunktionshäusern ja oft der Fall ist.
Weil ja zum Beispiel auch Geschäfte oder Coworking Spaces in einem Multifunktionshaus untergebracht sein können.
Richtig. Hier muss sichergestellt sein, dass die Förderung nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Der Leitfaden gibt dabei hilfreiche Tipps, wie man die Finanzierung beihilfenkonform gestalten kann.
Welche Möglichkeiten gibt es denn?
Zum Beispiel durch eine transparente und offene Ausschreibung des Betriebs, durch marktkonforme Preise für die Nutzung der Räumlichkeiten und durch die bereits erwähnte De Minimis-Regelung.
Das klingt ja alles in allem machbar. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es zwar einige rechtliche und finanzielle Hürden zu meistern gibt, aber dass es mit der richtigen Planung und Beratung durchaus möglich ist, diese Herausforderungen zu bewältigen.
Auf jeden Fall. Der Leitfaden bietet eine hervorragende Grundlage für Gemeinden, die sich auf den Weg zum eigenen Multifunktionshaus machen wollen. Er liefert nicht nur Informationen, sondern auch praktische Tipps und Checklisten, die den Prozess von der ersten Idee bis zur Eröffnung begleiten.
Kooperative Multifunktionshäuser scheinen wirklich ein vielversprechendes Modell für die Zukunft ländlicher Regionen zu sein. Sie bieten nicht nur praktische Lösungen für die Herausforderungen des demografischen Wandels, sondern stärken auch die Gemeinschaft und fördern die regionale Wirtschaft.
Genau. Sie zeigen, dass ländliche Regionen eine lebendige und vielversprechende Zukunft haben, wenn sie die richtigen Weichen stellen und auf Innovation, Zusammenarbeit und Bürgerengagement setzen.
Das klingt sehr ermutigend. Vielleicht stellt ihr euch ja jetzt die Frage: Könnte dieses Modell auch in meiner Gemeinde funktionieren? Welche Möglichkeiten würde es bei uns eröffnen?
Genau diese Fragen solltet ihr mitnehmen und in eurer Gemeinde diskutieren. Der Leitfaden bietet euch dazu alle wichtigen Informationen.
Informiert euch, lasst euch inspirieren und startet euer eigenes Multifunktionshausprojekt. Denn kooperative Multifunktionshäuser sind der Beweis dafür. Ländliche Regionen haben eine Zukunft. Und diese Zukunft gestalten wir gemeinsam. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Deep Dive.